Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Karel Dörner von McKinsey, der dort den Digitalbereich leitet oder mitleitet, Senior Partner ist. Und vielleicht kurz vorweg, das ist kein gesponserter Podcast, sondern McKinsey hat uns angeschrieben und uns eine Studie geschickt, die sie veröffentlicht haben zum Thema Startups und Corporates, wie die also zusammenarbeiten, beziehungsweise an welchen Stellen es da noch hakt, was da so die kritischen Momente sind oder worüber Startups oder auch die Corporates eben nicht ganz so glücklich sind. Also Verbesserungspotenziale, Chancen, Risiken, das alles in einer Studie, das fanden wir so spannend. Und dann habe ich mich mit Karel Dörner noch ein bisschen beschäftigt und habe dann eigentlich erst rausbekommen, dass er der Mitgründer war von Alando, also damals eBay Deutschland mit aufgebaut hat, mit den Samwers zusammen und Jörg Reinbold, was die ja damals an eBay verkauft haben nach kürzester Zeit und was ja so der Urknall der Berliner Startup-Szene war. Also man kann sagen, ohne Karel Dörner und natürlich ohne die Samwers gäbe es ja heute die Berliner Startup-Szene in dieser Form nicht. Ja, von daher haben wir gesagt, wir möchten auf jeden Fall zusammen sprechen. Wir haben jetzt das Gespräch so ein bisschen aufgeteilt. Wir reden also natürlich schwerpunktmäßig über die Chancen und Risiken der Zusammenarbeit von Startups und Corporates, aber natürlich eben auch so ein bisschen über den Werdegang, denn der ist auch spannend. Karel hat natürlich in den letzten Jahren, da war er dann unter anderem auch Interims-CTO von Mediamarkt und so weiter. Also er hat eine große Handelsexpertise und jetzt eben das Thema Startups und Corporates für sich entdeckt. Und ja, deswegen freue ich mich, dass er da ist. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir bringen ab sofort sonntags immer noch eine Extra-Folge raus von dem Podcast zum Thema Bücher von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Da ist jetzt am vergangenen Sonntag die erste Folge erschienen. Ganz tolle Gäste. Da war Waldemar Zeiler bei uns von Einhorn, der ja mit Unfuck the Economy ein ganz tolles Buch rausgebracht hat, der vorhatte, in dieser Welt noch ein bisschen länger zu leben. Und außerdem war bei uns Philipp Merlin Scharf von dem Mentor Verlag. Philipp ist unter anderem der Co-Founder der Factory Berlin und von daher auch ein ganz toller Unternehmer. Also die beiden waren zu Gast, ist eine tolle Folge geworden, so eine gute halbe Stunde, glaube ich, machen wir immer im Schnelldurchlauf. Also voraussichtlich also zwei Gäste jeden Sonntag. Hört da mal rein, wir freuen uns da auf euer Feedback und das Tollste ist, es gibt auch ganz viele Bücher zu gewinnen. Also von daher freuen wir uns über euer Feedback, wir freuen uns auch weiterhin über eure Bewertungen. Ihr wisst ja, wir pflanzen weiterhin Bäume. Für jede Bewertung, die auf iTunes kommt, gibt es einen Baum in Mexiko mit eurem Namen dran. Und damit genug der Vorrede, wir gehen rein ins Gespräch mit Karel Dörner von McKinsey. Hallo Karel, ich finde es toll, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo Jan, grüß dich.
Super. Karel, ihr habt ganz spannend eine Studie rausgebracht zum Thema Corporate Venture Aktivitäten von Großkonzernen in Deutschland. Bevor wir darüber sprechen, wäre es aber wahrscheinlich gut, wenn du dich erstmal vorstellst und erzählst, wie es dazu kam, dass ihr diese Studie überhaupt veröffentlicht habt.
Ja gut, also erstmal zu mir vielleicht kurz selber. Karel Dörner, bin die ersten 10 Jahre selber als Unternehmer unterwegs gewesen. Also deswegen große Sympathie für alle Startups und Gründer da draußen. Mit den Samwers Alando gegründet, das ist jetzt schon einige Jahre her, dann halt an eBay verkauft, danach nochmal eine Softwarefirma gehabt in den USA und seit 2006 wieder zu McKinsey zurückgekommen, da war ich vorher mal ganz kurz und dort betreue ich vor allem Klienten, meistens im Handels- und Konsumgüterbereich, aber auch in anderen Branchen, bei dem, was man ja so gemeinhin als die große digitale Transformation betrifft. Konkreter heißt das, teilweise Organisationen mit umstellen, auch neue Wachstumsthemen finden, auch Technologie näher an die Businessfunktionen bringen. Und da spielen zum Beispiel dann auch schon Startups immer eine wichtige Rolle. Und jetzt die Studie, die du angesprochen hast, die haben wir jetzt auch mit einigen anderen Kollegen hier gemacht, eben genau zu der Frage, wie arbeiten Startups und große Konzerne oder Corporates, neudeutsch, eigentlich am besten zusammen. Und da haben wir, glaube ich, ein paar sehr spannende und auch konkrete Punkte rausarbeiten können. Und das fällt einfach auch in die Arbeit, die wir mit Klienten machen, auch rein, denen zu helfen, einfach auch mit innovativen Startups einfach besser und effektiver zusammenzuarbeiten. Das ist einfach etwas, was uns sehr, also persönlich mich, aber auch meine Kollegen, mit denen ich das gemacht habe, sehr interessiert. Und deswegen haben wir diese Studie gemacht.
Bevor wir über die Studie im Detail sprechen, weil du es gerade angesprochen hast, du hast Alando mitgegründet, ja. Und das finde ich ja erstmal, da, als ich das versucht habe, irgendwie für mich zusammenzubringen, habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass jemand, der quasi ja den wahrscheinlich größten Startup-Erfolg, der war das Anfang 2000er, ne, war das gefeiert hat in Deutschland. Wie kommt so, also jetzt, ich will jetzt nichts gegen McKinsey sagen, aber wie kommt so jemand wieder zurück zu McKinsey? Wie kann das sein?
Ja, eine Frage, die ich fairerweise schon sehr oft gestellt bekommen habe. Ja. Nein, also erstmal glaube ich, sollte man so ein bisschen immer mit den Schubladen aufpassen. Also natürlich ist der normale Weg, dass man bei uns bei McKinsey war und danach gegründet hat. Mhm. Bei mir war es halt in dem Sinne andersrum. Ich glaube, die Idee war oder die Motivation war offen gesagt, dass ich nach Alando, eBay und dann nochmal auch sehr intensiven 6 Jahren eigene Softwarefirma mit auch einem ganz spannenden Team, was damals bei Amazon rausgegangen ist. Also da habe ich mal sehr, sehr viel über Software und Technologie gelernt, aber an einem Punkt war, wo ich einfach bewusst mal nicht gründen wollte, sondern einfach auch nochmal schauen wollte, was eigentlich so die großen Themen sind und ja, nochmal so mehr strategische Orientierung auf mich selber gesucht habe. Und ich gebe offen zu, als ich zu McKinsey zurück bin, ich war seit vorher mal ganz kurz da, da hatte ich wie oft nicht den Plan, da jetzt 15 Jahre und länger dabei zu bleiben, sondern das war eigentlich für mich erstmal so ein Zwischenschritt nochmal, einfach sich strategischer umschauen. Dass es dann jetzt lange, viele Jahre geworden sind, liegt einfach daran, dass es wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich eben auch in den Zusammenarbeit mit meinen Klienten einfach auch schon sehr viele spannende Transformationen begleiten durfte und auch für mich irgendwie erkannt habe, dass Gründen spannend ist, aber ich eben auch Veränderungen und das Managen von Veränderungen oder das Unterstützen von Veränderungen auch eben bei teilweise sehr großen globalen Unternehmen, dass mir das mindestens genauso viel Spaß macht. Aber ich glaube, man sollte das nicht immer in dieses Klischee, also der Berater, der sozusagen dann zum Unternehmer wird, geht anscheinend auch andersrum, ja.
Und wenn du sagst Spaß, das sind vielleicht auch Klischees, die ich da bemühe, aber das Thema Geschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit ist ja natürlich jetzt in wahrscheinlich Erlando-Zeit sowieso nochmal mit den Samwas irgendwie da, das sind ja die Vorreiter, was schnelle Skalierung angeht, aber wie ist das im Vergleich, wenn man jetzt mal diese beiden Welten, die du ja scheinbar sehr gut kennst, wenn man die mal nebeneinander hält, was sind dann so die größten Unterschiede aus deiner Sicht?
Naja, natürlich haben große Konzerne teilweise begründet, aber eben auch oft unbegründet, und das ist, glaube ich, das, wo man auch ran muss, einfach schon längere Entscheidungswege, weil einfach mehr Abhängigkeiten da sind, weil es viel mehr Spezialisierungen gibt. Und ich meine, natürlich, wenn, sagen wir mal so, in den wilden Zeiten, also bei Alando wurden am Tag gefühlt 100, 200 Entscheidungen von jedem getroffen. Und dann abends hat man dann irgendwie spät in der Nacht nochmal irgendwie bei einer kalten Pizza das dann nochmal einmal kurz ausgetauscht. Das ist natürlich in einem großen Konzern irgendwann so nicht mehr machbar. Und ich muss schon gewisse Strukturen und auch plötzlich Mechanismen finden, dass weiterhin auch Entscheidungen getroffen werden, aber dass natürlich auch die Konsequenzen und die Abhängigkeiten auch gemanagt werden können. Aber ich würde eben sagen, dass man da auch aufpassen muss, dass das auch nicht zur Entschuldigung wird, eben Dinge immer vor sich herzutragen. Und das ist auch, glaube ich, das, was, komme ich nochmal auf unsere Studie zurück, auch was auch viele Startups bemängeln. Das ist eigentlich der Nummer 1 Grund, warum auch in den Zusammenarbeiten zwischen Startups und großen Unternehmen die Startups sehr frustriert sind, weil es eben zu langsam geht. Aber ich glaube, erstmal, wie gesagt, wenn ich jetzt ein 60.000, 100.000 Mitarbeiterunternehmen mir anschaue, wo einfach viele Verästelungen da sind und eben, wie gesagt, Prozesse und auch Entscheidungen dann eben nicht mehr so ohne weiter so auf Knopfdruck gehen, damit sie überhaupt auch umgesetzt werden können, dass sie auch letztlich die Breite der Organisation erreichen, dann muss ich eben Mechanismen finden, und das ist ein spannendes Thema in sich schon. Wie kriegt man eigentlich auch Großunternehmen sehr viel schneller, agiler, natürlich auch ein wichtiges Stichwort in der heutigen Zeit, und das ist eben genau das, was ich auch dann in meinen Projekten dann versuche, mit meinen Klienten auch weiterzuentwickeln. Ja.
Genau, in der Studie, die du angesprochen hast, habt ihr untersucht, quasi wie die Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates funktioniert, wo es da klemmt und wo Dinge auch gut laufen. Kannst du mal, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht mal versuchen einzuordnen, was sind denn eigentlich, du hast ja gesagt, die Corporates sind alle ja wahrscheinlich in einer konstanten Transformation, aber was sind denn vielleicht die anderen Methoden, die man jetzt vergleichen müsste mit Startups, also oder mit der Zusammenarbeit mit Startups, die auch Innovation ins Unternehmen reinbringen können? Sind das dann, ich weiß nicht, interne R&D-Abteilungen oder welche anderen Dinge konkurrieren quasi mit den Startups? Oder sind Startups schon quasi der beste Weg?
Also ob sie der beste Weg sind, ich glaube, das hängt wirklich darauf an, wie ernst man es nimmt und auch wer sich darum auch persönlich kümmert. Alternativen, ja, natürlich findet Innovation auch in Großunternehmen statt. Und in der Tat gibt es auch Unternehmen in einigen Branchen, was ich im Pharma-Bereich oder so, ist das natürlich auch gang und gäbe, dass man wirklich große eigene R&D-Bereiche hat, die aber interessanterweise auch dann diejenigen Unternehmen sind, die eigentlich am erfahrensten sind, auch in der Zusammenarbeit mit Startups und auch oft natürlich, wer weiß, auch in der Übernahme, der Akquisition von Startups. Also im Pharmabereich ist es zum Beispiel, glaube ich, gang und gäbe, dass es sowohl Zusammenarbeit gibt, als auch eben dann auch ein sehr aktives M&A, ja, sehr aktive M&A-Aktivitäten. Was man auch immer mehr merkt, und das ist jetzt auch nicht neu, das gibt es sicherlich schon seit vielen Jahren, ist, dass so eigene Abteilungen, also so digitale Einheiten aufgebaut werden, oft natürlich gerne in Berlin oder vielleicht auch in München, also da, wo man auch an das Talent näher rankommt. Das kann auch gut funktionieren. Ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, aber man muss halt dann auch aufpassen, dass diese Einheiten irgendwie auch relevant für das Unternehmen sind und auch dann nicht einfach nur als sozusagen als Ableger ihr Leben und ihr Dasein fristen, sondern dass es dann auch irgendwo auch einen Link hin wieder zu den Kernprozessen und auch zu der Wertschöpfung des Unternehmens gibt. Ein dritter Weg, den wir fairerweise auch an der einen Stelle auch gerne begleiten, ist, dass man auch sozusagen Unternehmen gründet oder neue Geschäftsmodelle gründet, und die dann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückintegriert. Also das kann man jetzt Business Building nennen, wie auch immer, aber das sehen wir halt auch, dass es da auch immer mehr Großunternehmen gibt, die wissen, dass sie eigentlich Innovation auch durch das wirkliche Aufbauen von neuen Geschäftsmodellen machen. Und dann ist eine spannende Frage, gibt es da ausreichende Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind? Oft ist das nicht so. Dann muss man halt auch gucken, dass man wirklich die Unternehmer, die dann aber nicht unbedingt Gründer sind, sondern halt auch für Großunternehmen solche Geschäftsmodelle mit aufbauen, dass man die dann halt auch an Bord holen kann und auch begeistert. Also ich glaube, es gibt wirklich unterschiedliche Wege. Vielleicht noch, ich hatte es eben schon bei dem Pharma-Beispiel angesprochen, natürlich Übernahmen sind auch ein Thema. Also es ist ja nicht so, dass jedes Startup, auch nicht jedes erfolgreiche Startup dann am Ende selbstständig bleibt und IPO macht, sondern natürlich gibt es auch viele Übernahmen. Auch das ist ein Weg für Innovation. Deswegen, ich würde sagen, große Unternehmen müssen und tun das letztlich auch, ganz unterschiedliche Wege gehen, um wirklich diesem Innovationsdruck, der meiner Meinung nach immer größer wird, dann auch gerecht zu werden.
Die Pressemeldung von euch, die mich erreicht hatte, trug den wirklich spannenden Titel, finde ich, Corporate Startup Partnerschaften verschenken zu viel Potenzial. Das fand ich ein super catchy Einstieg, da müssen wir gleich auch wirklich im Detail nochmal drüber sprechen. Aber weil du gerade erwähnt hast, dass ja auch Inkubieren oder Gründen von Startups unter Umständen ein Weg ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, kein Case von euch, ne? Aber es gab jetzt hier gerade in Berlin die Pleite von Coop, ne? Von dem Bosch ausgegründeten Startup oder Spin-off. Das war, glaube ich, ein Wettbewerber von euch, aber darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, was würdest du denn jetzt mal, vielleicht hast du auch andere Beispiele, was würdest du denn im Falle von so einer internen Pleite, ja, oder von so einem internen Scheitern dem Konzern mitgeben als Learning daraus und auch vielleicht als, ich weiß nicht, wie soll man damit umgehen? Also was ist dann quasi so die Einstellung, die man dann im Konzern dazu haben sollte?
Ja, also ich glaube, man muss wirklich, zum einen muss man halt aufpassen, das ist das Schwierige bei diesen auch Gründungen innerhalb von Konzernen, dass natürlich gehen diese Gründungen immer mit einem höheren Risiko einher, als jetzt einfach sozusagen nochmal ein bisschen inkrementelles Wachstum im Kerngeschäft. Das heißt, ich muss schon von vornherein, und das sollte ich mir besser vorher als nachher auch dessen bewusst sein, einfach auch damit rechnen, dass das Ganze nicht funktioniert, dass der Product Market Fit nicht so ist, dass dass einfach gewisse, vielleicht auch die Unit Economics nicht stimmen. Und wenn ich das herausbekomme, dann muss ich dann auch reagieren können. Und dann muss ich halt auch aufpassen, dass wenn ich ein Geschäft auch einstelle, wie gesagt, das findet ja täglich statt, dass Startups auch ihre Aktivitäten einstellen, dass ich dann auch wirklich genau darauf schaue, woran lag es jetzt. Jetzt will ich zu dem konkreten Fall in der Tat da keine Stellung nehmen, aber ich glaube, man muss wirklich dann auch unterscheiden, war es ein Produktthema, war es ein Product-Market-Fit-Thema, also ist der Markt einfach nicht da, ist die Zahlungsbereitschaft etc. nicht ausreichend, oder war es vielleicht auch einfach, dass man zu früh aufgehört hat. Ich meine, wir wissen, dass unsere mit die größten, erfolgreichsten digitalen Startups, ich kann jetzt mal Zalando nennen, aber auch andere, dass die auch viele Jahre gebraucht haben, um im Endeffekt auch die Profitabilität zu haben. Ich glaube, das Spannende ist, dass sie halt wussten, dass wenn sie ihre Unit Economics im Griff haben, dass sie dann zwar immer noch Verluste machen, aber da sozusagen investieren und auch in ein bewährt oder bestätigtes Geschäftsmodell rein investieren. Und das ist ein Phänomen, das ich bei vielen Corporates eben schon auch gesehen habe, dass diese Geduld eben zu sagen, ich muss 5 Jahre am Markt sein und auch eine gewisse Scale erreichen, dass das etwas ist, was nicht unbedingt eine Stärke von Corporates ist, weil sie halt dann doch lieber sozusagen den Gewinnbeitrag sehr viel schneller haben, als das vielleicht in bestimmten Märkten überhaupt möglich ist. Also deswegen da der Hinweis bei der Analyse von solchen jetzt in Anführungsstrichen gescheiterten oder nicht erfolgreichen Versuchen, da wirklich drauf zu schauen, woran es jetzt wirklich lag, um dann es beim nächsten Mal aus den Learnings auch wieder was zu machen. Die Gefahr ist halt, dass das in großen Unternehmen, wie heißt es immer so schön, die Erfolge haben dann immer ganz viele Väter oder Mütter und die Gescheiterten, da wird es dann schnell abgestempelt und gut, wenn da noch ein Externer wird, war der vielleicht dran schuld, aber damit macht man sich sicherlich zu einfach. Ja.
Aber würdest du denn generell sagen oder in den Gesprächen, die ihr dann führt, ihr betreut ja sehr, sehr viele DAX-Konzerne, ist eure Empfehlung quasi zu sagen, ihr solltet besser gründen oder ihr solltet euch eigentlich eher eine gute M&A-Abteilung aufbauen?
Ich würde fast sagen, man muss wirklich auf allen Seiten spielen, um eben mit dem zunehmenden Druck, den es gibt, weil wie gesagt, wir sind ja nicht mehr und sind schon lange nicht mehr sozusagen auf einer kleinen Insel, die dann, wo wir uns drauf austoben können, sondern es gibt einen extrem hohen Wettbewerb der Innovationen. Wir schauen uns das ja auch regelmäßig an, wie viel Gründungsaktivität und wie viel Innovation auch in Europa stattfindet. Und da sind wir nicht führend im weltweiten Maßstab, das muss man, glaube ich, schon sagen. Und da muss ich verschiedene Wege gehen. Ich würde immer davor warnen, es gibt den einen goldenen Weg und damit sozusagen suggerieren, dass das dann der allein richtige ist. Ich glaube, man muss nur gucken, wenn man mehrere Wege geht, dann hat das natürlich was mit Investitionen zu tun. Ich muss Mittel bereitstellen. Das hat was mit dem Commitment der Verantwortlichen, der wirklichen Entscheider, was zu tun. Und dann kann ich auch mehrere Wege parallel gehen. Aber wie gesagt, ich würde davor warnen zu sagen, mach das eine, aber lass das andere. Am Ende muss man wahrscheinlich mehrere Dinge gleichzeitig tun.
Mhm. Wir haben uns jetzt im Vorfeld nicht ausgetauscht zu euren Kunden. Deswegen weiß ich gar nicht, wann ich jetzt über eure Kunden rede oder was nicht. Das musst du auch gar nicht kommentieren. Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einer, der sich sehr hervorgetan hat in der Startup-Welt, ist der Olaf Koch von Metro. Der hat jetzt sein Ende bei Metro angekündigt zum Ende des Jahres. Siehst du dann die Gefahr, dass in so einem Bereich dann möglicherweise auch die Startup-Aktivitäten, also die sehr aktiv waren, dann unter einem neuen Chef plötzlich radikal gekürzt werden oder komplett die Strategie verändert wird? Oder ist das nicht so sehr an der Person abhängig?
Ja, doch, das ist schon, ich glaube, ein CEO macht da schon sehr viel aus. Und nicht nur, weil er dann selber sozusagen viel Zeit damit verbracht hat, sondern weil er natürlich auch immer ein starkes Signal in das Gesamtunternehmen reinsendet. Und wenn jemand, und ich glaube, das kann ich bestätigen, wie der Olaf Koch da sozusagen sehr präsent ist und auch und da sehr viel drüber kommuniziert, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Das kann sicherlich, wenn der nächste CEO dann, wenn die oder der das letztlich nicht mehr so nachhaltig machen, dann hat das natürlich auch, dann wird das auch diese Aktivitäten beeinträchtigen. Da muss man immer noch mal drauf schauen, wie viel davon ist, sage ich jetzt auch mal ganz offen, wie viel davon ist auch Kommunikation und ich nehme jetzt mal das Wort Selbstvermarktung von einzelnen Vorständen und wie viel ist wirklich auch dann Investitionsbereitschaft, ist dann wirklich auch das Nachhalten und auch das, der Wille, da wirklich ins Risiko reinzugehen. Und ich glaube, auch da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Beispiele und Muster. Also ich sag mal, nicht jeder CEO, der auf die NOAH oder auf eine Startup-Konferenz geht, ist jetzt unbedingt automatisch deswegen jemand, der kontinuierlich dieses Thema auch nach vorne treibt. Aber natürlich ist das schon mal ein gutes Signal in die Szene rein. Und das hängt schon sehr stark an dem Führungsstil und an der Kommunikation von den sozusagen Top-Entscheidern, ja.
Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Wenn man sich mal da, also ein Pharmakonzern würde ja auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir verändern alle 5 Jahre die Innovationsstrategie oder die Forschung, ne? Nur weil da ein neuer Geschäftsführer kommt. Ist das vielleicht, weil, also die Corporates stehen schon ab und zu mal in Verdacht, dass sie halt sehr viel PR auch machen, ne? So, um zu zeigen, hey, wir sind jetzt auch innovativ und wir sind jugendlich und agil, was du vorhin auch gesagt hast. Ist das gesund? Also sollte man das überhaupt so nah an die Person knüpfen oder ist es nicht eigentlich besser, man macht das vielleicht ein bisschen losgelöster in einer vielleicht separaten Einheit und nimmt den CEO ein bisschen raus aus dem Scheinwerfer?
Ich würde schon ganz klar empfehlen, das zu tun, aber es halt auch ernst zu meinen und darauf zu achten, dass es am Ende auch authentisch wird. Und da gibt es, finde ich, auch tolle Beispiele. Also ich nehme ein Beispiel, weil einfach persönlich kennt und sehr schätzend ist, wenn ich mir anschaue, wie ein Max Fissmann das für das Fissmann-Unternehmen jetzt verkörpert. Und da habe ich sozusagen natürlich auch die Generation, die das, die dafür steht. Dann finde ich das extrem inspirierend und dann ist das sicherlich mehr als nur sozusagen das Anmalen, sondern da steht wirklich auch jemand dahinter, der sagt, ich will Innovation haben und die gehen auch ganz unterschiedliche Wege vom Venturing bis eben zum auch Verändern des Kernunternehmens. Und das ist, glaube ich, wird auch dann so wahrgenommen, dass das wirklich ernst gemeint ist und authentisch ist. Insofern, und ich glaube schon, dass die Signalkraft, die Vorstände und teilweise Eigentümer, wenn das hier im Mittelstand oder im großen Mittelstand, wenn wir uns da umschauen, dann ist das extrem wichtig. Nur was halt nicht reicht, ist, das nur auf diese Kommunikation zu limitieren, sondern da muss dann halt auch wirklich danach müssen auch die Entscheidungen und die Aktivitäten dem auch gerecht werden. Aber ich würde das nicht im kleinen Kämmerlein machen. Ich meine, wir wissen auch, dass die großen, sag mal, erfolgreichen Startups und großen Digitalplayer, die wissen auch sehr wohl, dass sie sozusagen draußen gehen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich Talente anspreche, dass ich auch Bekanntheit erreiche. Also das ich finde, da gehört das sozusagen positiv, das Trommeln da auch, das ist absolut legitim. Aber es darf da nicht alleine stehen. Also man muss dann auch natürlich den Worten auch Taten folgen lassen.
Mhm, wobei ja gerade Fissmann ist jetzt ein Beispiel, wo, glaube ich, jetzt sehr viel gerade in Bewegung ist. Ne? Da stehen die Venture-Aktivitäten und, glaube ich, auch der Inkubator, den die haben, steht gerade so ein bisschen auf dem Prüfstand, wie es damit weitergeht, weil sich gerade eben die Rolle von Max Fissmann da auch verändert. Ne?
Ja, aber ich finde erstmal beeindruckend, wie so ein Unternehmen eben genau diese ganzen Aktivitäten überhaupt mal gestartet hat und auch da wieder. Ich glaube, es gibt jetzt nicht den einen Weg, den man dann sagt, das ist der alleinige. Und natürlich muss man das auch kontinuierlich auf den Prüfstand stellen. Aber ich denke, sie haben es geschafft, in einer relativ kurzen Zeit aus einem Unternehmen, was ja nun nicht dafür stand, einen, ja, auch schon in dem Industriebereich, einen Innovationsführer dort zu entwickeln und das ist ein gutes Beispiel. Also da würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland und Europa sehr viel mehr von hätten.
Mhm. Nee, gebe ich dir auch recht. Also der Max Fissmann ist da auch total drin im Thema und hat das ja eben auch irgendwie zu seinem persönlichen Thema gemacht. Von daher finde ich das auch bewundernswert. Fissmann ist jetzt so, die haben so irgendwas zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro Umsatz gemacht letztes Jahr. Ab welcher Größenordnung geht das denn los? Also ab welcher Größenordnung empfehlt ihr denn Mittelständlern, Fissmann ist ja, glaube ich, eher noch ein Mittelständler, denen quasi sich intensiv mit Startups zu beschäftigen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das auf eine Umsatzgröße limitieren kann. Natürlich, wenn ich, sag mal, wirklich ein kleiner Mittelständler bin, dann wird es irgendwann habe ich einfach auch nicht die Mittel, jetzt diese unterschiedlichen Dinge, die wir da eben besprochen haben, auch zu gehen. Deswegen, also ich glaube, man muss schon einen signifikanten dreistelligen Millionenbetrag haben, der dann halt auch heißt, dass je nach natürlich auch nach Profitabilität, dass ich überhaupt mal Mittel habe zu investieren. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Kann ich Gewinne reinvestieren, eben auch in Risikokapital und da nochmal, sei es in Gründungen, sei es in Übernahmen von vielleicht auch eben noch nicht etablierten Unternehmen, Startups. Also das ist eher eine Frage, glaube ich, von was ist überhaupt die Finanzkraft, die ich als Unternehmen habe. Aber ich habe auch schon Klienten gehabt, die eben in der Größenordnung 500 Millionen Umsatz waren und das sehr ernst genommen haben und dann auch genau solche Art von unterschiedlichen Wegen gegangen sind. Oft, interessanterweise, stecken dann aber auch Familien dahinter, die dann letztlich, weil sie auch über viele Jahre da auch Vermögen aufgebaut haben, dann auch mit diesem Vermögen dort reingehen und auch wirklich unternehmerisch da drauf schauen. Also das ist ein Muster, da habe ich schon einige Unternehmen gesehen, die, wo man jetzt sagen könnte, das sind vielleicht eher kleinere Konzerne oder kleinere Unternehmen, die aber sozusagen trotzdem weil überzeugt, weil auch Eigentümer dann dahinter stehen, den Weg gehen.
Ich hatte den Steffen Funk hier im Podcast von Startcraft Ventures. Weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, aber da habe ich mich gefragt, also die agieren komplett losgelöst vom Mutterkonzern, also ein Energieversorger aus Norwegen, glaube ich, komplett losgelöst. Was macht das dann für einen Sinn? Also ist das vielleicht sogar aus eurer Sicht der empfehlenswerte Weg, dass man sagt, naja, lieber abgekoppelt und ungestört und möglichst wenig Brücken ins Unternehmen bauen? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie die Strategie eigentlich von den Corporate Venture Aktivitäten eigentlich dann hinterher sein kann.
Also da habe ich, glaube ich, zwei Anmerkungen. Also Corporate Venture bin ich persönlich offen gesagt, habe ich über die vielen Jahre auch sagen wir, nicht immer nur Licht gesehen, sondern auch viel Schatten. weil ich glaube, dass halt, da sind wir bei dem Thema, wo wir eben schon mal waren. Corporate Ventures haben schon auch die Angewohnheit, dass es halt jetzt sozusagen eine aktuelle Generation von Vorständen und auch CEOs das unter Umständen sehr spannend findet. Aber wenn das irgendwann mal sich ändert, dann wird das auch als erstes wieder auf den Prüfstand gestellt. Und das, was ja viele erfolgreiche VCs auszeichnet, dass sie wirklich auch mal einen langen Atem haben können und dass sie in 5 bis 10 Jahreshorizonten denken. Das ist oft bei CVCs gar nicht gegeben. Die sind dann doch sehr viel kurzfristiger orientiert. Mhm. Und dann wird es schwierig, weil dann fehlt mir der ganze Mechanismus aus dem Portfolio und eben auch darauf achten, dass ich halt über einen längeren Zeitraum dann so 1, 2 richtig erfolgreiche Investitionen habe. Und das führt dann wiederum dazu, dass die Corporate Ventures oft so, ich sag jetzt mal so die, naja, die Low-Risk, Low-Return-Investments machen, was umgekehrt aber auch für die Startups oft nicht attraktiv ist. Und dann gibt es dann auch noch so einen, sag mal, negativen Auswahlprozess, dass nicht unbedingt die Corporate Ventures immer auf der Rangliste der besten Investoren bei den Startups oben stehen. Mhm. Und dann kriegen, also ich glaube, dann kann man auch fairerweise sagen, dann kriegen auch die Startups, die woanders das Geld bekommen, nehmen es auch lieber woanders. Mhm. Also und das führt dann einfach zu so einem gewissen Teufelskreislauf. Deswegen CVC ist nicht ganz einfach. Es gibt paar, in meiner Meinung nach, sehr erfolgreiche globale CVCs, aber das sind die das dann auch schon seit 30, 40 Jahren sehr erfolgreich machen und einfach auch eine Scale haben. Jetzt zu dem Beispiel, also wie unabhängig sollte sowas aufgestellt werden, das hängt extrem mit der Zielsetzung zusammen. Also wenn ich als Konzern sage, ich will wirklich ich will das Ganze aus einem Portfolioansatz heraus angehen und sagen, ich will wirklich komplett neue Geschäftsfelder aufbauen und eher ja wie ein Investor drauf schaue, dann sollte man es auch wirklich sehr eigenständig lassen. Klammer auf, man muss noch dann darauf schauen, dass man wirklich erfahrene VC-Management da reinkriegt, was auch nicht unbedingt in den Corporate Ventures so ausgeprägt ist, wenn ich das sagen darf. Wenn ich aber das Ziel habe, eben Innovation auch für die Veränderung und Transformation, wo wir ganz am Anfang waren, reinzuholen, da muss ich halt aufpassen, dass es zumindest mal nicht so weit weg ist von meinem Kerngeschäft, dass ich da überhaupt keinen Kontaktpunkt mehr habe, weil dann kann ich dieses Ziel einfach nicht damit erreichen. Und deswegen wäre mein Rat an jemanden, der oder einen Unternehmenslenker, die sich mit dem Thema CVC beschäftigen, wirklich die Zielsetzung sehr klar zu haben. Mhm. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, das aufzusetzen.
Ja, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, also die Alternative könnte ja sein, man wird einfach Limited Partner von irgendwie mehreren größeren Fonds, ne? Also vielleicht Lakestar, Project A oder HTGF oder es gibt auch hier den Next Media Accelerator und so weiter. Also ist das nicht eigentlich fast die vielversprechendere Strategie, dass ich einfach sage, ich muss mich mit der Auswahl des Personals gar nicht beschäftigen, um sicherzustellen, dass ich überhaupt den richtigen Manager finde, sondern ich verlasse mich auf die richtigen Manager, die das schon können?
Also das würde ich sogar offen gesagt empfehlen, wenn es um dieses reine Thema sozusagen eine andere Investmentklasse bespielen und damit einfach aus einer Finanzinvestitionssicht das Ganze zu machen. Das Thema Limited Partner, glaube ich, funktioniert nicht wirklich, wenn es um diesen Knowledge-Transfer und um das wirklich Übertragen von Innovation in mein Kerngeschäft geht. Mhm. Weil ich behaupte, dass man in der Regel dann einfach zu weit weg ist und da reicht es auch nicht, dass man vielleicht ist man da noch irgendwie mal in einem Board drin, aber das reicht eben nicht, um wirklich Teil einer Transformation zu sein.
Was würdest du denn sagen, was funktioniert denn dann aus eurer Sicht? Also wir haben jetzt die ganze Zeit so quasi so einzelne Fälle durchgesprochen, wo es immer irgendwie ein bisschen knirschen könnte, aber was sind denn so die erfolgreichsten Partnerschaften, die ihr seht?
Also Und da kommen wir vielleicht mal auf diese Ausgangs-, also auf unsere Studie zurück, die wir halt eigentlich darauf ja gemacht haben, zu sagen, gar nicht mal aus Eigengründung heraus, sondern wie arbeiten eben Corporates mit Startups erfolgreich zusammen. Und ich denke, dass es da sehr gut Beispiele, sehr gute Beispiele gibt. Und auch, sagen wir mal, von den Startups, wir haben 150 Startups hier in Deutschland, Österreich, Schweiz interviewt, haben zumindest mal auch ein Viertel ungefähr gesagt, dass sie zufrieden sind mit dieser Art der Zusammenarbeit. Deswegen, also um die Frage, funktioniert das grundsätzlich? Ja, es kann auch besser funktionieren. Und es gab eben auch viele, die Mehrheit, die so gesagt hat, naja, ja, wir sind so, also somewhat satisfied, das war so die Hauptkategorie. Und dann gab es halt auch welche, die gesagt haben, nee, es funktioniert eigentlich nicht. Aber nochmal, es gibt auf jeden Fall aus der Sicht der Startups und auch aus der Sicht der Corporates, die wir dort interviewt haben, sehr wohl einige, die sagen, dass das Modell funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist der Aufruf und die Aussage, es kann funktionieren. Ich muss einfach auf einige Dinge sehr genau achten, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert.
Aber kannst du da ins Detail gehen? Also was sind denn so, weil, also ich fand so die Zahlen, und ich kann mir ja vorstellen, auch gerade aus Sicht von Startups, die ja begrenzte Ressourcen haben, ist das natürlich ein sehr zermürbender Prozess, wenn du halt irgendwie, weiß nicht, mit den langen Entscheidungsprozessen bei Corporates zu tun hast und dann rumgereicht wirst und dann auch vielleicht gar nicht weißt, wer ist der richtige Ansprechpartner. Also das ich habe da schon so einen gewissen Frust auch rausgelesen. Von daher ein bisschen die Frage, also worauf muss denn jetzt erstmal der Corporate, der ja die Ressourcen zur Verfügung stellen sollte wahrscheinlich erstmal und die vielleicht das, weiß nicht, die Strukturen erklären sollte, worauf muss der achten, damit ein Startup hinterher glücklich wird?
Also ich glaube, einmal muss man halt, wie gesagt, das war das Thema auch, wer kümmert sich darum? Es muss klar sein, dass das wirklich unmöglichst das denke ich schon, ist wichtig, eine Person, die auch wirklich Entscheidungen treffen kann, die auch irgendwo im Top-Management verankert ist, dass das persönliches Commitment hat. Dass also, dass das, was wir halt auch rausgelesen haben aus der Umfrage, ist, dass diese reine institutionellen Partnerschaften, wo ich sage, also hier gibt es jetzt sozusagen die Abteilung für Startup-Kooperationen, die dann irgendwie anonym das Ganze abarbeitet und selbst auch das ein oder andere Accelerator-Programm, dass das eigentlich nicht wirklich reicht, sondern ich brauche persönliches Commitment von Top-Entscheidern, die sagen, ich gehe da mit rein, ich setze mich mit den Gründern zusammen, ich will wirklich verstehen, was die machen. Ich sorge dafür, dass auch die Widerstände, die es natürlich gibt, dass die auch intern angegangen werden und dass man auch teilweise mal den direkten Draht zu den Top-Entscheidern hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, also im Englischen haben wir unsere Studie genannt, love you cannot buy. Also das muss man halt auch sich verdienen. Ja, und da muss man auch eben dieses Commitment auf der Entscheiderseite haben, in diese Partnerschaften reinzugehen. Das Zweite, und das gilt an beide, man muss sich wirklich sehr genau klar sein, was ist eigentlich das Ziel dieser Partnerschaften, möglichst auch klare Messpunkte definieren. Und was ich den Startups immer raten würde, guckt, dass ihr wirklich auch an relevanten Themen für diese Corporates arbeitet. Weil wenn die Startups sind natürlich, und wie gesagt, ich habe selber ja auch Unternehmen gegründet, ich habe ein Softwareunternehmen gehabt und natürlich ist man davon überzeugt, dass die Software, die man jetzt entwickelt hat, dass die jetzt alle Probleme der Welt löst, was sie natürlich nicht tut. Und dann muss man schauen, ist das, was ich hier lösen kann, wenn jetzt zum Beispiel diese Software oder was auch immer die Lösung ist, wenn die eingesetzt wird, ist das wirklich in dem Geschäftsmodell dieses Corporates, ist das ein relevantes Thema? Hat das eine hohe Relevanz für Wachstum, vielleicht auch für Effizienz? Bin ich da relevant? Und selbst, also da muss man halt auch kritisch sein. Und deswegen würde ich da auch den Startups empfehlen, im Zweifelsfall lieber ein kleineres Unternehmen als Partner zu finden, für das diese Relevanz dann da ist, als eben einfach auch nur nach den großen DAX und ja, MDAX-Konzernen zu schauen. Denn die sind einfach manchmal so groß, dass einfach das, was ein Startup als Beitrag liefert, eben nicht diese Relevanz hat und dann gehen diese Dinge auch unter. Und das Dritte, was wir da auch rausgehört haben, ist, dass man die kulturellen Unterschiede, über die wir eben schon gesprochen haben, auch die müssen sehr explizit angesprochen werden, dass man sich halt auch klar ist, okay, wie werden denn Entscheidungen jetzt getroffen? Kann derjenige, der da sozusagen als Kontaktperson ist, kann der überhaupt eine Zusage machen, dass zum Beispiel ein Produkt in den Vertrieb reingeht und dass man wirklich auf die Distributionskraft von so einem Corporate zugreifen kann? Und da muss man einfach mal ein paar Themen durchspielen vorher und dann auch merken, okay, sind wir hier aufgestellt? Können wir gemeinsam auch diese Entscheidung treffen? Oder ist das eigentlich dann nur immer der Beginn von einem sehr langen bürokratischen Prozess? Und da, glaube ich, müssen beide Seiten dann auch ehrlich sein am Anfang und einfach diese Enttäuschungen dann möglichst verhindern. Weil natürlich, wenn die Enttäuschungen dann erstmal entlang des Weges kommen, dann kommt viel Sand ins Getriebe. Mhm. Also sozusagen diese drei Punkte gucken, dass da ein persönliches Commitment vom, insbesondere vom Top-Management da ist, dass man klare Ziele hat, die auch messbar sind, dass man relevant ist und dass man die kulturellen sozusagen Unterschiede auch ruhig benennt und sich gegenseitig auch dann, ich sag jetzt mal, so viel Empathie gegenüberbringt, dass man halt auch sich darauf einstellt, was eigentlich jetzt bei dem anderen gerade passiert. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, genau, weil ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob die Unzufriedenheit, die man jetzt bei den Startups hier in eurer Studie durchliest, ob die nicht auch damit zu tun hat, dass die Erwartungshaltung einfach komplett falsch war. Also wenn jetzt, ich glaube, 79% haben gesagt, sie erwarten eigentlich oder sie hoffen, aus der Kooperation quasi eine Kundenbeziehung mit dem Unternehmen zu entwickeln. Ob das überhaupt die richtige Einstellung ist, in so eine Partnerschaft reinzugehen oder ob man nicht eigentlich andere Dinge in den Mittelpunkt stellen müsste?
Ja, ich meine, das mag sicherlich in einigen Fällen genau der richtige Ansatz sein. Und ich meine, Corporates können natürlich auch dann ein guter Kunde sein. Mhm. Aber wie du richtig sagst, ich glaube, nur davon auszugehen, dass das Corporate ist einfach, weil da irgendwie viel Geld im Spiel ist, zu jedem Zeitpunkt einfach mal als Kunde dann auch aktiv wird. Und da gibt es ja dann auch eine große Bandbreite aus, ich habe mal irgendwie, also nehmen wir jetzt wieder Software als Beispiel, ich habe irgendwo eine Probeinstallation, eine Software gemacht oder ich mache wirklich, skaliere das und rolle das aus und setze da auch als Corporate alle sozusagen Karten drauf. Und das, da gibt es eine große Bandbreite und da sollte man, also da wird man auch als Startup, muss man sich da auch ein Stück weit selber in den Spiegel schauen, ist das wirklich realistisch. Es gibt spannende Beispiele, also ich nenne jetzt mal eins, in der Energiebranche gibt es ein deutsches Startup, was im Endeffekt, ich sage jetzt mal so, die neue Backend-Software für die gesamte Energiewirtschaft aufgebaut hat. Und einer der großen Energieversorger, aber nicht die ganz großen, sondern so die Nummer 4, glaube ich, ist das, hat das dann gesagt, wir gehen da rein, wir nehmen das Risiko auch auf so ein neues Unternehmen zu setzen. Haben das dann erstmal mit einer kleineren Brand auch dann umgesetzt. Und als das funktioniert hat, haben sie das dann auf die gesamte Unternehmung ausgerollt. Das sind Beispiele, wo das dann sehr wohl auch funktioniert. Aber da müssen schon viele Dinge auch vorher natürlich auch passieren und das muss ein gutes Produkt sein. Und auch wieder die richtigen Personen müssen da auch mit Leidenschaft an so ein Thema rangehen. Also das funktioniert nicht, indem man das einfach über die Einkaufsabteilung sozusagen einsteuert und davon ausgeht, dass das dann irgendwann am Ende ein Vertrag unterschrieben wird.
Mhm. Gibt es denn in eurer Studie, gab es denn noch Dinge, wo du irgendwie, also ich frage mal anders, also die Sachen, die in der Studie stehen, so ganz weg von dem, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das aussieht, ist es nicht, aber gab es denn Dinge, die dich sehr überrascht haben, wo du sagst, hoppla, da habe ich eigentlich mit anderen Ergebnissen gerechnet?
Also in der Tat, ich glaube, die ganz große Überraschung war letztlich nicht da, weil wir alle, die wir halt natürlich auch in dieser Schnittstelle viel Zeit verbringen, natürlich genau das ja auch sehen jeden Tag. Also insofern hat sich da einiges bestätigt. Ich fand schon bemerkenswert die Erkenntnis, dass es eben sozusagen die institutionellen Partnerschaften eigentlich nicht sind, die Startups zufriedenstellen oder die zu erfolgreichen Partnerschaften führen, sondern dass es dieses persönliche Commitment braucht. Das fand ich schon mal spannend, dass das auch so klar zurückgespielt wurde, weil dann doch das ein oder andere Großunternehmen, glaube ich, sich da etwas sicherer wähnt oder erfolgreicher glaubt, als es das wahrscheinlich in der Tat ist. Also da einfach ein bisschen der Weckruf an die Corporates, glaubt nicht, dass einfach ein Accelerator-Programm das Problem löst. Und das andere, ich meine, wie gesagt, nicht überraschend, aber das Thema unterschiedliche Vorstellungen von Geschwindigkeit, dass das für die Startups der höchste Frustrationspunkt ist. Ich meine, wie gesagt, keine Riesenüberraschung, aber glaube ich nochmal gut, das so explizit auch benennen zu können, weil das auch hilft, gerade am Anfang wieder, wenn solche Zusammenarbeitsmodelle entwickelt werden, dass man einfach auch mal den Kalender rausholt und sagt, so, was ist denn hier realistisch? Können wir das in den nächsten 4 Wochen, nächsten 3 Monaten, 6 Monaten, was kriegen wir in dieser Zeit hin? und nicht darauf zu hoffen, dass das einfach sozusagen in dem Geschwindigkeits in der Geschwindigkeit erfolgt, die man als Startup einfach gewohnt ist, dass es eben sehr viel schneller geht.
Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, also Deutschland muss verstehen oder vielleicht auch Europa muss verstehen, dass wir keine Insel mehr sind, ne? dass wir im globalen Wettbewerb stehen. Habt ihr denn da Vergleiche? Also wo steht denn die Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups im internationalen Vergleich? Machen wir da vielleicht ein paar Dinge auch ganz gut oder ist das irgendwie wirklich noch so, dass man das echt eigentlich noch, keine Ahnung, ver-x-fachen muss, damit wir auf dem internationalen Niveau ankommen?
Ja, es gibt eine zweite Studie aktuell von uns, die wir eben weltweit gemacht haben und auch genau zu dem Vergleich USA, Asien und Europa. Und da gibt's also die Studie hat sich vor allem angeschaut, was sind eigentlich die Muster der erfolgreichen Startups, also gemessen an IPO oder M&A. Kann man jetzt lange drüber streiten, ob das die einzelnen Erfolgsfälle sind, aber irgendwie muss man das dann auch, um die Analysen zu machen, ja definieren. Und da ist eine ganz spannende Sache, dass Europa einen signifikant höheren Anteil an Corporate Funding hat, also wo die Corporates als Geldgeber auftreten, als das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Also USA hat einen viel höheren Anteil eben Venture Capital oder auch Fonds, also darf man nicht unterschätzen, die großen Pensionsfonds zum Beispiel in Nordamerika sind auch ein großer Finanzierer für zumindest mal Scale-Ups, teilweise auch Startups. Umgekehrt in Europa sind die Corporates, ich glaube, der zweitwichtigste Geldgeber für Startups als Investoren. Und das zeigt ja schon nochmal, dass die Bedeutung dieser Kollaboration auf jeden Fall da ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, nämlich bei dem Thema Finanzierung. Das ist, also wie gesagt, da glaube ich, gibt es einen Unterschied. Ein anderer Unterschied, wir hatten gerade gestern eine Session mit Gründern, die bei uns, wir haben einen, wir nennen das den Digital Top 50 Award, das ist europaweit, suchen wir die Digital Leader von morgen aus und hatten da eine spannende Videokonferenz. Und da hat einer der Gründer den Vergleich zu China gemacht und hat gesagt, in China hat er selber auch erlebt als Gründer, dass die Corporates dort einfach viel experimentierfreudiger sind. Also auch die großen Player einfach mit kleineren Startups einfach mal was ausprobieren und dann sozusagen, ja, so diesen Trial-and-Error-Ansatz viel stärker verfolgen, als wir das wiederum in Europa sehen. Also will jetzt sagen, Beispiele sowohl was die Relevanz betrifft, Europa sehr hoch, Corporates als Finanzierer für Startups, aber gleichzeitig mal nach China schauen, was es an dem Thema einfach ausprobieren und eben auch zu diesem Thema höhere Agilität auch bei den Corporates gibt. Insofern, also dieser weltweite Vergleich ist, glaube ich, echt wichtig, ist lehrreich. Deswegen schauen wir uns das auch auf einer globalen Ebene an.
Und vielleicht nochmal, ich hatte ja vorhin schon kurz den Next Media Accelerator angesprochen. Vielleicht versuchen wir mal, dieses Modell mal gedanklich zu adaptieren, weil was ich mich gerade frage in den letzten Wochen oder Monaten ist, jetzt siehst du sowas wie Tesla, ne? Und Tesla ist plötzlich, also die deutsche Automobilindustrie waren vorher alles irgendwie Konkurrenten und keiner hat dem anderen die Butter aufs Brot gegönnt. Jetzt kommt da plötzlich so der internationale Challenger und plötzlich rücken alle so ein bisschen zusammen und verstehen, naja, eigentlich ist Kooperieren ja vielleicht gar nicht so doof. Ist das hinterher auch eine Sache, die man im Corporate-Venture-Bereich oder in Startup-Corporate-Partnerschaften eigentlich noch viel mehr machen müsste, dass man eben vielleicht sektorenübergreifend oder innerhalb der Sektoren unternehmensübergreifend denkt?
Ja, also das war ja das, was ich ganz am Anfang meinte. Der Innovationsdruck ist so hoch, dass ich eben unterschiedliche Wege gehen muss. Und ich glaube zum Beispiel, wo Corporates ist, also glaube ich, sich einfacher machen können, auch diese Partnerschaften erfolgreich zu entwickeln, ist, dass sie nicht dieses Thema Exklusivität nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen. Also sprich, wenn ein Startup mit mehreren auch Wettbewerbern kooperiert, dann ja, dann ist das so. Dann muss ich eigentlich derjenige sein, der am schnellsten am meisten draus macht und darüber den Vorteil erwirken und nicht durch lange sozusagen Vertragsverhandlungen darauf achten, dass bloß nur ich den Zugang bekomme. Jetzt zum Beispiel zu einer technischen Innovation. Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel, wo ich empfehlen würde, einfach auch Wettbewerb zuzulassen, weil natürlich im Umkehrschluss wiederum die Startups sich sehr wohl überlegen müssen, wenn es exklusiv ist, okay, mit wem können sie das dann machen? Und da geht auch da schon wieder viel Zeit für beide verloren. Also ich glaube, dass dieser Innovationsdruck im globalen Vergleich, im globalen Wettbewerb dazu führt, dass ich sozusagen mir einfach auch nicht alles doppelt und dreifach absichere, sondern einfach mal in die Umsetzung gehe. Und ich glaube, dass die Corporates, die dann auch die schnelleren sind, dass die letztlich dadurch erfolgreich sind, dass sie eben schnell sind und nicht dadurch, dass sie zum Beispiel das versuchen, über Verträge alles bis ins Kleinste abzusichern. Also insofern dieses Thema Kooperieren, auch mit Startups, die unter Umständen auch mit anderen Wettbewerbern in Kontakt stehen, würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, was man eher mehr als weniger machen sollte.
Und dann vielleicht nochmal letzte Frage, wie würdest du einem Corporate empfehlen, das Sourcing aufzusetzen? Also jetzt mal unabhängig davon, mit welchem Ergebnis, also ob das jetzt Corporate Venture ist oder einfach nur Kooperation. Aber also wie macht man dieses Screening vom Markt am besten? Oder ist man da als Corporate eigentlich sowieso aufgeschmissen? Oder Corporates haben eigentlich in der Regel eine Abteilung dafür, ne? Aber wahrscheinlich die kleineren Unternehmen sind wahrscheinlich da ein bisschen überfordert, ne?
Ja, also ich sage jetzt mal, ein Venture Capitalist war so, den Deal-Flow oder den Partner-Flow zu erzeugen, ist absolut ein Thema. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt natürlich auch viele Startups und auch viele Ideen, die einfach, ja, wo einfach vielleicht die Idee gut ist, aber die Qualität der Produkte nicht gut ist oder selbst die Ideen nicht gut sind. Also man muss schon Filter anlegen. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, wieder auch ein Team aufzubauen, das da Erfahrung hat. Und ob das, wie gesagt, ob das in Investitionen reingeht oder auch einfach nur diesen Partner-Flow zu erzeugen, das braucht einfach Leute, die das können, die auch in die Netzwerke haben, die auch in der Lage sind, dann auch Startups zu identifizieren und anzusprechen. Mhm. Also da muss ich investieren, da muss ich in Leute investieren, die das können. Es gibt natürlich auch Partner, die das machen, also es gibt ja einige diverse Accelerator zum Beispiel, die das sozusagen den Corporates anbieten. Da würde ich, wie gesagt, wieder drauf schauen, naja, wenn der Accelerator das sozusagen alleine für mich macht und ich dann nicht wirklich wieder selber mit reingehe, auch in die Auswahl der Startups mit reingehe, dann würde ich schon sagen, habe ich schon wieder den ersten Fehler gemacht, dass ich mich nicht selber genug drum kümmere. Mhm. Aber es gibt, also würde ich sagen, es gibt sozusagen, es gibt Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann. Mhm. Ich glaube, auch was auch dazu gehört, ist einfach dieses sichtbar rausgehen. Also sind wir wieder bei der Frage, wenn der CEO dann nach draußen tritt und sagt, ich will Startups kennenlernen, das ist gut, das hilft, das erzeugt Kontakte. Und insofern, also auch hier wieder mehrere Dinge tun, um einfach einen solchen Flow zu erzeugen. Und auch ruhig das Schild an die Tür hängen, wir suchen solche Partnerschaften. Wir sind sehr offen dafür. Also das gehört dazu.
Klasse. So, also jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ich wollte mit dir ja eigentlich noch über den Einzelhandel sprechen, weil du ja auch noch eine total spannende Vita hast oder viel Erfahrung bei Mediamarkt und Saturn. Vielleicht nochmal ganz kurz, haben wir jetzt zu der Studie was Wichtiges vergessen? Würdest du da noch irgendwas ergänzen wollen?
Nein, also ich glaube, wir haben die sozusagen die Hauptempfehlungen, die da rauskommen, die haben wir adressiert und bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn wir das jetzt wiederholt machen, ob wir da auch einen Trend erkennen können. Mhm. Aber insofern haben wir die wichtigsten Punkte, glaube ich, besprochen.
Super. Nee, dann also vielleicht machen wir das mit dem Einzelhandel nochmal irgendwann separat, aber vielleicht kannst du trotzdem mal mit zwei, drei Sätzen nochmal, weil du warst CTO bei Mediamarkt und Saturn, ich glaube für 2 Jahre, ne, oder?
Für ein Jahr. War auf ein Jahr ausgelegt und hat dann auch geklappt, dass ich einen sehr guten Nachfolger gefunden habe, der das dann fortführen konnte. Und das war für ein Jahr, genau.
Und das war aber schon, also quasi du warst trotzdem weiterhin bei McKinsey, hast das quasi nur interimsweise gemacht, ne? Habe ich richtig verstanden?
Genau, also neudeutsch ein Secondment, ja, genau.
Ja, kannst du dann nochmal ganz kurz so, also weil jetzt auch durch Corona sich da so viel verändert hat oder im Umbruch ist, deinen Blick einfach nochmal auf den Einzelhandel, wo geht da die Reise hin, was würdest du sagen, in wenigen Sätzen? Ja.
Also erstmal hat zumindest mal die erste Covid-Welle, jetzt müssen wir mal gucken, was noch alles kommt, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der unmittelbare E-Commerce-Anteil, aber auch natürlich der Multi, also der Cross-Channel-Anteil signifikant gestiegen ist. Und das, glaube ich, hat den positiven Effekt, dass die Diskussion, muss ich als Händler sozusagen E-Commerce-fähig sein? Also ich glaube, wer die jetzt noch führt, die Ob-Frage, ja, dem kann man dann wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. So, jetzt war aber natürlich auch bei Mediamarkt und vielen anderen großen Händlern, dass jetzt die Erkenntnis zwar spät, aber schon natürlich auch schon vor ein paar Jahren gereift. Ich glaube, die spannende Frage ist, also einmal haben wir die Frage Relevanz eines Händlers, und die kann einfach nicht mehr alleine nur in der reinen Auswahl von Produkten oder der Verfügbarkeit von Produkten stehen. Und das ist, glaube ich, die wirklich spannende Frage: Wie erzeuge ich eine Relevanz für den Endkunden? Und da muss, und der Druck wird kontinuierlich größer werden, da muss mehr sein als einfach der E-Commerce-Katalog wird da nicht reichen. Ich muss Services anbieten, ich muss eine Produktkompetenz haben, ich muss inspirieren können, und ich muss in der Lage sein, auch zum Beispiel selbst bei sozusagen einer hohen Preistransparenz dann eben mit eigenen zum Beispiel Services etwas zu schaffen, was am Ende ökonomisch dann wieder funktioniert, auch wenn ich sozusagen den Preispunkt von einem Marktplatz dann auch mitgehen muss. Und der Druck ist gigantisch. Das werden nicht alle und vielleicht auch nicht viele schaffen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wir sehen schon, dass es da erfolgreiche Beispiele auch gibt. Teilweise sind das die neuen Player, die das sehr gut machen, aber teilweise werden das auch die etablierten Player auch hinkriegen. Insofern, also ich würde sagen, dass der Handel braucht immer noch eine Vielfalt. Und ich glaube, wir sind alle auch an einem Punkt, dass One-Click-Shopping ist super für die Dinge, wo ich weiß, was ich will. Ich tue mir schwer, einen Fernseher mit One-Click-Shopping zu kaufen, wenn ich nicht irgendwie vorher wirklich auch verstanden habe, was ich suche, was passen könnte, welche Technologien es gibt, dass man im Vergleich sehe, mal auch wirklich live mir angeschaut habe. Also es gibt, glaube ich, viele Journeys, wo ein Händler, wie gesagt, differenzieren kann, inspirieren kann, aber es muss verdammt nochmal mit E-Commerce kombiniert sein und es muss wirklich gut gemacht sein. Es reicht nicht einfach, die Boxen in den Laden zu stellen und darauf zu warten, dass die Leute sie abholen.
Also das waren jetzt nochmal ein paar offene Flanken. Ich mit Blick auf die Uhr, ich verkneife mir das, Karel. Ich würde sagen, wir vertagen uns da, wenn du Lust hast, nochmal irgendwann und machen vielleicht dazu nochmal eine dedizierte Fortsetzung, dass wir einfach sagen, wir gucken uns das Thema Veränderung im Handel und E-Commerce, weil du da ja wirklich auch zu Hause bist, nochmal separat an. Lassen wir es für heute mal gewesen sein. Ich fand es super, super spannend. Also vielen Dank, dass du auch so ausführlich geantwortet hast, auch so ehrlich. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hören die richtigen Leute und wir haben vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet, um Agilität in die ja doch ein bisschen verkrustete Corporate-Welt reinzutragen.
Würde mich freuen und sehr gerne die Wiederholung oder die Fortsetzung, nicht die Wiederholung, genau. Die Fortsetzung zum Thema Handel.
Ja. Klasse. Vielen, vielen Dank und auf bald. Ja, alles Gute.
Okay, klasse. Danke. Ciao.
Ja, und das war's auch schon. Das war Karel Dörner von McKinsey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer regulären Folge und dann, wie gesagt, sonntags ab sofort mit unserem Bücher-Podcast. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und noch eine schöne Woche euch. Bis dahin. Ciao.